NDR Info. Themen des Tages.
Gestern im Plenum standen sich die Grünen-Fraktionschefin Dröge und der designierte Kanzler Merz noch schroff gegenüber. Aber kaum war die Sitzung vorbei, saß man offenbar die Nacht über zusammen, hakte Wahlkampf und Verletzungen darin ab und danach einigte man sich, und zwar über alles: Verteidigung, Investitionen, Klimaschutz.
Es ist die klare Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner, an die Feinde unserer Freiheit: Wir sind verteidigungsfähig.
Der Klima- und Transformationsfonds ist jetzt so aufgestellt, dass ein künftiger Wirtschafts- und Energieminister das Richtige tun kann. Das werden wir an dieser Stelle nicht entscheiden können, auch wenn wir sehr gerne auch weiterhin einen Wirtschafts- und Energieminister gestellt hätten. Wir haben aber jetzt CDU und SPD die Möglichkeit gegeben, das Richtige zu tun. Wir haben dafür getan, was wir an dieser Stelle tun konnten.
Und diese Einigung ist das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken außerdem auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und beleuchten, wie der Bundespräsident 5 Jahre nach dem ersten Lockdown Richtiges und Falsches in der Corona-Politik in Deutschland aufarbeiten will. Ein politischer Nachschlag für die Grünen. Ein großer Teil des Sondervermögens für Infrastrukturinvestitionen zielt nun auf Klimaschutz. Damit stehen nicht nur die Finanzpakete der avisierten Koalition, damit steht auch die Zweidrittelmehrheit für die erforderliche Grundgesetzänderung. Die neue Einigung habe ich am Nachmittag mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Markus Sambale besprochen. Was wollen Sie eigentlich noch mehr, hat Merz gestern die Grünen gefragt und hat inzwischen eine Antwort bekommen. Wie hat man die Grünen an Bord geholt? Musste man Geld drauflegen oder nur neue Etiketten und Adressaten für Teile des Sondervermögens festlegen?
Also wirklich Geld draufgelegt worden ist nicht. Es sind, wenn man sich das Große anguckt, die 3 Pfeiler eigentlich so geblieben, wie sie die Union, wie sie CDU-Chef Merz vorgeschlagen hat. Nämlich einmal, dass man Geld in die Verteidigung stecken kann, das weitgehend ausgenommen wird von der Schuldenbremse. Da haben aber die Grünen jetzt mit rein verhandelt, dass eben auch der Zivil- und Bevölkerungsschutz eine Rolle spielt, Nachrichtendienste aus diesem Topf Geld bekommen und dass zum Beispiel auch die Ukraine oder andere Staaten aus diesem Topf Geld kriegen. Der zweite Punkt war, die Länder sollen die Chance bekommen, können abweichen von der Schuldenbremse. Auch da hat man irgendwie eher in Details eigentlich eine Veränderung gefunden. Und der dritte Knackpunkt, das Sondervermögen, diese 500 Milliarden Euro schuldenfinanziert, da haben die Grünen vor allen Dingen durchbekommen, dass der Begriff zusätzliche Investitionen drinsteht. Das heißt, das Geld, was aus diesem Topf genommen wird, kann nur unter bestimmten Bedingungen quasi das ausgleichen, was aus dem regulären Haushalt aus Sicht der Grünen an Steuergeschenken oder an Wahlversprechen der schwarz-roten künftigen vermutlichen Koalitionen dann daraus finanziert werden könnte.
Aber mit 100 Milliarden wird aber nun der gute alte Klima- und Transformationsfonds wieder kräftig aufgefüllt, den ja die Union mit einer erfolgreichen Klage in Karlsruhe fast leergeräumt hatte. Ist das sozusagen jetzt das grüne Vermächtnis für die schwarz-rote Koalition?
Das könnte man wohl so sagen. Genau, 100 Milliarden von diesen 500 Milliarden aus diesem sogenannten Sondervermögen fürs Klima, da haben die Grünen einen Stempel hinterlassen. Und wenn man sich das jetzt politisch anguckt, ist das ja wirklich skurril. Lange hatte Merz darauf gehofft, dass er eben nur einen Koalitionspartner braucht, nämlich die SPD, und nicht mit den Grünen auch verhandeln muss. Und was ist passiert? Am Ende hat er jetzt eine Woche lang wirklich hart mit den Grünen verhandeln müssen und hat in der Grundlage für seine schwarz-rote Koalition ziemlich viel Grün mit reinnehmen müssen, weil sonst das Geld, zumindest so wie er es verteilen will, nicht gereicht hätte.
Und dazu stehen nun alle Parteien und Fraktionen in Berlin und in München?
So sieht's aus. Es ist interessant, dass hier keiner den großen Triumph feiert. Also die Grünen zeigen natürlich noch am deutlichsten, dass es sich für sie gelohnt hat, hart zu bleiben, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Gefahr zu stehen, dass man hier als Verhinderer plötzlich dasteht, weil man sagt, man hat am Ende hier was durchgebracht. Aber so richtig, dass hier jetzt Triumph und Jubel und jemand sagt, wir haben gewonnen, das macht keiner. Und ich glaube, das sind eben auch taktische Gründe, weil vor allen Dingen die CDU, CSU und auch die SPD jetzt jetzt nicht dieses Gefühl geben wollen, dass man hier irgendwen irgendwie über den Tisch gezogen hat. Alle sind erleichtert, dass man das geschafft hat. Also CDU, CSU, SPD und Grüne, die werden wohl mitziehen. Aber wie es in München aussieht, da wird dann im ersten im Bundesrat eben noch die Frage zu klären sein, ob auch Markus Söder in Bayern die Freien Wähler mit am Bord nimmt und Bord hat, denn die Stimmen sind am Ende im Bundesrat noch nötig für diese Grundgesetzänderungen. Es ist einfach kompliziert.
Aber ein Sahnehäubchen gab es am späten Nachmittag noch. Die Karlsruher Richter haben das Damoklesschwert einer Entscheidung gegen die Beschlussfähigkeit des alten Bundestages wieder von der Decke gehängt.
Ja, so sieht es aus. Also mehrere Entscheidungen sind gefallen. Es ging ja da um Anträge, die vor allen Dingen von Linken und AfD, auch von fraktionslosen Abgeordneten in Karlsruhe gestellt worden sind, weil die kritisiert haben, dass jetzt nochmal der alte Bundestag zusammenkommt mit den alten Mehrheiten und nur mit diesen alten Mehrheiten Schwarz-Rot-Grün überhaupt das Grundgesetz ändern kann, dass man das für verfassungswidrig hält. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, nein, nach dem Grundgesetz wird alles eingehalten, wie es da steht. Man kann natürlich politisch darüber streiten, ob das legitim ist, ob das sinnvoll ist, ob man dieses Signal senden will. Aber das Verfassungsgericht hat klar gesagt, das kann man so machen. Und selbst die Linke, die ja geklagt hatte, sagt, ja, das ist jetzt nicht in ihrem Sinne gelaufen und sie sind auch ein Stück weit enttäuscht, aber man hat jetzt zumindest Klarheit.
Hauptstadtkorrespondent Markus Zambale. Am Telefon in den NDR-Info-Themen des Tages ist jetzt der Politikwissenschaftler Uwe Jun, Professor an der Universität Trier. Guten Tag.
Hallo, Herr Schubert.
Friedrich Merz wird also wohl, wenn auch mit ein paar Schrammen, mit dem Wagen im Hof ankommen, in dem des Kanzleramts, und das zählt für ihn. War er so trittsicher in Wahlkampf und Sondierung, dass man sagen kann, das bisschen Kanzler, das kriegt er jetzt auch noch hin?
Na, das wird Friedrich Merz unter Beweis stellen müssen. Aber davor sind ja noch eine Reihe von Schritten zu gehen, bevor er denn tatsächlich zum Bundeskanzler gewählt werden kann. Da muss ja am Dienstag dann tatsächlich noch der Bundestag erstmal zustimmen mit einer Zweidrittelmehrheit. Der Bundesrat muss auch noch zustimmen. Wenn denn das gelingt, dann müssen auch die Koalitionsverhandlungen ja auch noch erfolgreich abgeschlossen werden. Die Voraussetzungen sind gut für Friedrich Merz, ja. Aber wie gesagt, da sind noch viele wichtige Schritte, die zwischen diesem Kanzler Merz stehen und der jetzigen Zeit.
Merz legt weiter Wert auf Haushaltsdisziplin. Die Grünen helfen ihm da im Grunde jetzt mit einer Leitplanke, mit dem Stichwort Zusätzlichkeit für diese Investitionen, für die es Schulden geben darf. Ist damit ausgeschlossen, dass Investitionen aus dem Haushalt ins Sondervermögen verschoben und die so frei werdenden Spielräume für Steuersenkungen dann genutzt werden? Kann man, wenn so viele Milliarden im Spiel sind, jetzt überhaupt wieder zur Haushaltsdisziplin finden?
Das muss diese Bundesregierung, und das hat Friedrich Merz ja auch heute noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Dieses zusätzlich, was die Grünen jetzt ja hineinverhandelt haben in das Gesetz, bedeuten, dass eben ein bestimmter Satz von Investitionen, ein bestimmter Anteil an Investitionen im Bundeshaushalt enthalten sein muss. Und erst wenn dieser Anteil am Bundeshaushalt dann überschritten ist, dann kann das Sondervermögen in Anspruch genommen werden. Und das bedeutet eben, und das hat Friedrich Merz heute noch mal deutlich markiert, dass durchaus ein Konsolidierungsbedarf im Haushalt nach wie vor besteht und dass eben jetzt in den Koalitionsverhandlungen CDU, CSU und SPD sich darauf verständigen müssen. Lars Klingbeil hat das unterstützt, dass man eben jetzt nicht davon ausgehen kann, dass das Sondervermögen am Ende für konsumtive Ausgaben verwendet werden sollte.
Kann sich das für Unionspolitiker, ich sag mal in Reihe 2 bis 10, noch nach einem Wahlsieg anfühlen, wenn die wesentlichsten Entscheidungen für die kommenden Jahre nicht nur mit der SPD, sondern nun auch noch mit den Grünen getroffen werden mussten?
Da wird es sicherlich den einen oder anderen geben in der Union, der im Moment ein bisschen Bauchgrimmen hat und da vielleicht sogar grollt. Denn in der Tat, Sie beschreiben es, den Preis, den die Union für diese Regierungsführung, wenn sie denn zustande kommt, bezahlen muss, der ist nicht gerade niedrig. Und es war sicherlich für die Sozialdemokraten gar nicht mal so ungünstig, dass jetzt die Grünen noch in diesen Gesprächen eine wichtige Rolle spielten, weil da doch noch Inhalte hineinverhandelt worden sind, von denen die Sozialdemokraten gar nicht so weit entfernt sind. Lars Klingbeil hat nochmal darauf hingewiesen, dass eben das Geld, was jetzt in den Transformations- und Klimafonds eingezahlt werden soll, dass das durchaus im Sinne der Sozialdemokraten ist. Und wir erinnern uns ja auch, das ist gar nicht falsch, denn Christian Lindner hatte da damals damals eben dann, als das Bundesverfassungsgericht das Urteil fällte, dass diese Verschiebung nicht verfassungskonform sei, dann das Ganze gestoppt. Und die Sozialdemokraten waren eher gnädig gestimmt, was das betrifft, und wollten eher das Geld in diesen Klima- und Transformationsfonds hineinverlagern. Also das heißt, am Ende kann man sagen, die Grünen haben die Möglichkeit einer schwarz-roten Koalition ermöglicht und dabei der SPD noch weiter geholfen.
Professor Jun, was antwortet man einem Menschen, der von außerhalb der politischen Blase und vielleicht mit einem gewachsenen Misstrauen gegenüber der praktischen Politik auf dieses Geschehen der letzten Tage blickt und jetzt denkt, der Merz hat sich die Mehrheit, die er braucht, mit geliehenem Geld zusammengekauft. Erst die SPD, dann mit dem Geld für die Länder im Sondervermögen, den Bundesrat und zum Schluss noch die Grünen.
Ja, am Ende muss man natürlich sagen, dass eben hier natürlich machtstrategische Erwägungen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Das allerdings nicht nur das Merz gemacht hat aufgrund der machtstrategischen, sondern auch aufgrund der geopolitischen Entwicklungen. Das ist, glaube ich, auch unbestritten, dass eben die Herausforderungen für Deutschland angesichts dessen, was wir in der Ukraine erleben, angesichts dessen, was wir in Washington erleben und angesichts dessen, dass die Europäische Union jetzt auch stärker auf Deutschland setzt als eben wirtschaftsstarkes Land, dass das eben auch von der neuen Bundesregierung, wenn sie denn zustande kommt, Berücksichtigung fand. Das heißt, Merz hat hier verschiedene Aspekte versucht, unter einem Dach zusammenzubringen und zusammenzufügen. Letztlich aber natürlich muss man sagen, es hat der Glaubwürdigkeit der Union ein wenig Schaden zugefügt, weil im Wahlkampf eben noch andere Töne von der Union zu vernehmen waren.
Der Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun.
NDR Info. Die Meinung.
CDU, CSU, SPD und Grüne sind sich also einig über eine Grundgesetzänderung für zwei Schuldenpakete. Eines für die Stärkung der Verteidigung, eines für Investitionen und Klimaschutz. Das Gesellenstück des designierten Kanzlers Merz. Der Kommentar von Georg Schwarte.
Wer nicht hören will, muss fühlen. Der möglicherweise bald schon Kanzler Friedrich Merz hat das in den letzten Stunden ziemlich drastisch erleben müssen. Wer so verhandelt, wird so behandelt. Mit sehr kalter Präzision haben die Grünen in der letzten Nacht dem Sondierungs- und Regierungsneuling Friedrich Merz gezeigt, wie sowas geht. Die gute Nachricht des Tages: Deutschland bekommt vermutlich das größte Investitionsprogramm in Infrastruktur und Klimaschutz aller Zeiten, weil eine Partei wie die Grünen, die ja die Wahl verlor, Verantwortung übernommen hat für Land und Klima. Die zweite gute Nachricht: inmitten einer sich auflösenden Gewissheit, dass die Sicherheit Europas von den USA gewährleistet, die NATO es schon irgendwie richten werde, übernimmt Deutschland jetzt große Verantwortung. Mehr Geld, sehr viel mehr Geld für die Verteidigung und die Ukraine wird fließen können, weil es fließen muss. Weil in Washington ein freundlich formuliert irrlichternder US-Präsident Unberechenbarkeit stündlich neu definiert. Weil in Russland ein Diktator unbeirrt versucht, die Ukraine zu zerstören und das Europa, wie wir es kannten, gleich mit. Insofern war das Ringen um Milliarden, um Schuldengrenzen und Sondervermögen in der Sache notwendig, in der Form allerdings die erste Vollkatastrophe in einer Kanzlerschaft von Friedrich Merz, die noch nicht einmal begonnen hat. Wo hat der Mann verhandeln gelernt? Das fragen sich zur Stunde nicht nur die Grünen, das fragen sich Unionsleute und das fragt sich eine SPD, die kopfschüttelnd mit ansah, wie CSU-Chef Söder und CDU-Chef Merz die Grünen bis zum letzten Wahlkampftag und sogar noch darüber hinaus als Spinner und Dilettanten verunglimpften. Und das ist die schlechte Nachricht dieses Tages, wenn das Schauspiel der vergangenen Tage ein Vorgeschmack auf Stil und Verhandlungsgeschick des Kanzlers Friedrich Merz auf der Weltbühne gewesen ist, dann dürfen wir alle eher ängstlich auf das schauen, was demnächst passiert. Wer Verhandlungsangebote per Mailbox-Nachricht hinterlässt, wer 50 Milliarden für den Klimaschutz als Spontanangebot live im Bundestag an überraschte Grüne rüberreicht, wer dann wie Friedrich Merz, der zur sehr kurzen Zündschnur zu neigen scheint, den Grünen, die er brauchte, auch noch hinterherruft, was wollt ihr denn noch? Der muss sich nicht wundern, wenn aus dem Bundestag die treffende Antwort zurückschallt: Wir wollen einen integren Kanzler. Sie können es nicht. Sie sind ein Klempner der Macht, hat dieser sehr selbstbewusste Friedrich Merz einst Kanzler Olaf Scholz zugerufen. Aber kann Friedrich Merz Kanzler? Eins steht fest: Wenn jetzt der Bundestag am Dienstag das Milliardenpaket absegnet, ist zwar die Grundlage, auf der Union und SPD ihre künftige Regierung aufbauen wollen, gelegt. Der Ton der anstehenden Koalitionsverhandlungen aber wird rau werden, denn diese SPD dürfte schwerst genervten Unionsleuten gegenüber sitzen, die nach all den Kröten, die sie auch dank eines Friedrich Merz heute schlucken mussten, sagen: Jetzt brauchen wir auch was für unsere Leute. Dann verhandelt mal schön.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte sorgen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen dafür, dass der Alltag in Deutschland rund läuft. In Berufen wie Erzieher, Busfahrerin, Müllwerker oder auch Bundespolizistin. Nach zwei erfolglosen Gesprächen und nach vielen Warnstreiks hat am Vormittag die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam begonnen. Und die könnte entscheidend werden. Thorsten Südow berichtet.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag!
Einige hundert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erinnern vor dem Verhandlungshotel in Potsdam an ihre Tarifforderungen. 8% mehr Gehalt und 3 freie Tage mehr.
Wir sind jetzt in der dritten Verhandlungsrunde, haben bis heute kein Angebot, noch keine Tendenz in irgendeine Richtung bekommen. Und heute muss einfach ein Angebot kommen. Bei uns laufen die Leute weg. Die Leute laufen weg in den privaten Bereich, ja, insbesondere auch Ingenieure, Techniker. Es waren 200 Stellen offen, weil die Kolleginnen und Kollegen weglaufen, weil sie woanders besser bezahlt werden. Und das ist keine Wertschätzung vom öffentlichen Dienst.
Wir sind die junge Generation, die wir hier mit vertreten. Und wir sind eigentlich die Zukunft. Die Boomer, die gehen jetzt alle irgendwie. Und wir müssen die ganze Arbeit auffangen. Die müssen halt endlich mal aufwachen, dass wir attraktiver werden müssen im öffentlichen Dienst.
Wir Lebensmittelkontrolleure in Deutschland erwarten, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Ein Abschluss generieren, die Wertschätzung für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes widerspiegelt. Wer beim Bund bestellt, muss auch bezahlen. Und das kommt genauso bei den Kommunen derzeit nicht an.
Volker Geier, der Verhandlungsführer des Deutschen Beamtenbundes, sagt, er erwarte Bewegung auf der Arbeitgeberseite in den nächsten Stunden.
Wir brauchen doch irgendwo eine Hausnummer. Die Arbeitgeber müssen sich doch positionieren, was sie sich vorstellen können an Entgelterhöhungen beispielsweise. Uns fehlen 570.000 Beschäftigte jetzt schon in den nächsten 10 Jahren, wenn 1,4 Millionen den öffentlichen Dienst verlassen. Also auf was wollen wir denn warten? Die Bevölkerung will einen handlungsfähigen Staat. Und der Staat kann nur dann handlungsfähig sein, wenn er ausreichend Personal hat. Anders funktioniert das nicht.
Die Warnstreiks der vergangenen Tage, an denen unter anderem Busfahrer, Beschäftigte von Kreis- und Stadtverwaltungen, aber auch Pfleger und Kita-Erzieherinnen in allen Teilen der Bundesrepublik teilgenommen hätten, würden den Arbeitnehmervertretern Rückenwind bei den Tarifverhandlungen in Potsdam geben, sagt Frank Wernicke, Bundesvorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Eine Nullrunde, wie sie die Arbeitgeber beabsichtigten, sei nicht akzeptabel.
Aber auch die Frage der Arbeitsbedingungen, der Attraktivität der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst spielt für uns eine große Rolle. Die Beschäftigten schieben 70 Millionen Überstunden vor sich her. Und deshalb ist das Thema Entlastung über zusätzliche freie Tage für uns ein wichtiges Moment in dieser Tarifrunde, neben der Übernahme von Auszubildenden und weiteren Punkten.
Vor allem um einen Inflationsausgleich solle es bei den Tarifverhandlungen gehen, heißt es aus Arbeitgeberkreisen. Mehr freie Tage seien wegen vieler unbesetzter Stellen nicht darstellbar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde:
Ich bin guter Hoffnung, dass wir in der dritten Verhandlungsrunde ein faires Ergebnis für alle Seiten finden werden. Und dazu gehört dann irgendwann auch, dass man mit einem Angebot auf die Arbeitnehmerseite zugeht. Ich bin sicher, dass es der gegenseitige Respekt auch verlangt, dass wir einen fairen Ausgleich finden zwischen den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Arbeitgebern. Die Lage ist sehr prekär für viele Kommunen. Ich hoffe, dass wir bis Sonntagabend fertig werden können.
Sollten sich die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes am Wochenende nicht auf einen Tarifabschluss einigen, könnte eine vierte Verhandlungsrunde folgen oder eine Schlichtung.
Der Bundespräsident hat dem Bundestag eine Aufgabe zugeteilt. Im Grundgesetz ist so ein Initiativrecht nicht vorgesehen. Frank-Walter Steinmeier übt mit seiner öffentlichen Mahnung aber hinreichend politischen Druck auf die Fraktionen aus. Und die wollen sich der Aufgabe ja erklärtermaßen auch nicht entziehen. Dennoch haben sie in der zu Ende gehenden Legislaturperiode genau das geschafft. Worum geht es? Um eine politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie und der politischen Maßnahmen darin. Steinmeier setzt nicht auf nachträgliche Besserwisserei und Rechthaberei. Er sieht eine so wörtlich riesige Chance für die Demokratie, wenn die richtigen Lehren gezogen werden. Was dem Staat so überhaupt vorschwebt und was ihm seine Gesprächspartner heute in Erinnerung riefen, fasst unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer zusammen.
Rein wirtschaftlich war das das komplette Desaster.
Erinnert sich die Hotelbetreiberin Katrin Andres aus Freyung in Bayern an die Corona-Zeit. Aber in der Pandemie habe sie endlich ein normales Familienleben kennengelernt.
Ostern, Weihnachten, also war wirklich toll.
Katrin Andres ist zu Gast beim Bundespräsidenten, der hören will, wie die Pandemie die Gesellschaft verändert hat. Am Tisch im Berliner Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, sitzen Vertreter aus Gesellschaft, Kultur und Politik. Auch der ehemalige Bürgermeister aus Rottweil. Er schildert das gesunkene Vertrauen in öffentliche Institutionen. Eine Schulleiterin aus Paderborn berichtet von Ängsten und Sprachproblemen bei Kindern und Jugendlichen. Und Patrick Hamann, den Leiter eines Pflegedienstes aus dem Raum Bautzen, beschäftigt noch immer, wie lange über eine Impfpflicht für Pflegekräfte diskutiert wurde.
Letztlich, wenn alle ungeimpften Pflegekräfte ausgefallen wären, dann wäre das ganze Gesundheitssystem ausgefallen.
Bis heute spüren viele die Auswirkungen der Corona-Zeit. Davon berichtet Leif-Erik Sander, Infektiologe an der Berliner Charité. Er ist auch Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung zum Thema Gesundheit.
Wir sehen erhebliche Probleme, Skepsis, auch im täglichen Kontakt mit Patientinnen und Patienten, wenn wir wissen oder wenn wir über Diagnosen sprechen.
5 Jahre nach Beginn der Pandemie erinnert der Bundespräsident an die drastischen Maßnahmen mit dem Ziel, Leben zu retten. Doch Lockdowns, Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen hätten das Leben der Menschen tiefgreifend verändert. Noch immer gäbe es Verletzungen. Das Geschehen müsse gründlich aufgearbeitet werden.
Wenn wir nicht aufarbeiten, dann bleibt zu viel, was verdrängt wird. Und das, was wir nicht offen ansprechen, nährt einfach nur Verschwörungstheorien und neues Misstrauen. Und beides ist Gift für die Demokratie. Beides spielt Populisten in die Hände. Und das, finde ich, dürfen wir nicht zulassen.
Steinmeier ist dabei eins besonders wichtig.
Es sollte bei der Aufarbeitung vor allem um eines nicht gehen. Vordergründig nach Schuldigen oder gar Sündenböcken zu suchen, das bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil. Das würde zu neuen Verhärtungen führen.
Beeindruckend nennt der Bundespräsident die große Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt vieler Menschen in der Pandemie. Ein Beispiel dafür ist Danny Rufflet vom Sportverband FC Deetz in Brandenburg, der dafür sorgte, dass die jugendlichen Vereinsmitglieder trotz Lockdowns in Bewegung bleiben konnten.
Wir haben die ganze Woche dann Trainingsübungen aufgenommen, Trainingsübungen online auf YouTube hochgeladen, dass die Kinder und Eltern denn zu Hause Sport machen können.
Der Bundespräsident fragt seine Gäste auch, was für eine Aufarbeitung sie sich wünschen und was sie sich davon erhoffen. Aus der Runde heißt es, mehr Offenheit und Ehrlichkeit. Und es sei wichtig, aus der Pandemie Lehren zu ziehen, für alle gesellschaftlichen Bereiche. Von Bildung und Digitalisierung über die Pflege bis hin zum Sport. Das werde helfen, künftig besser auf Krisen vorbereitet zu sein. Steinmeier sagt, er glaube, eine Aufarbeitung sei eine riesige Chance.
Weil zu Beginn der Pandemie jeder Staat zuerst an sich dachte, weil man das Virus mit Abschottung fernhalten wollte, auch zwischen den EU-Staaten, deswegen kam die Europäische Union erst spät als Akteur ins Spiel. Dabei gibt es mit dem Europäischen Zentrum für Seuchenprävention und Kontrolle, ECDC, eine kompetente Fachbehörde. Erst als es um die Impfstoffbeschaffung ging, rückte die Europäische Kommission ins Zentrum des Geschehens. Welche Lehren hat die EU 5 Jahre nach den ersten Infektionen und Lockdowns gezogen? Jakob Mayer ist dem nachgegangen.
Im ersten Corona-Sommer gleicht Europa einem Flickenteppich aus Einreisebeschränkungen und Testpflichten. Nach dem Ausbruch der Pandemie vor 5 Jahren steigen die Infektionszahlen rapide. EU-Mitgliedstaaten machen ihre Grenzen dicht und kaufen ohne Absprache mit den Nachbarn Masken für die eigene Bevölkerung. Der Sprecher der EU-Kommission mahnt die Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit zu achten.
There are clear rules on free movement in the European Union. Every member state needs to follow.
Der damalige Kommissionsvize Margarete Skinas verlangt schon im November 2020, Lehren aus der Krise zu ziehen. Keine nationalen Egoismen bei der Beschaffung von Arzneimitteln, kein Durcheinander bei Impfungen.
We found out that no one was practically manufacturing masks in Europe.
Wir haben erkannt, dass praktisch niemand in Europa Masken herstellte, dass Rohstoffe zu 80% von außerhalb der EU kamen. Wir brauchten dringend Beatmungsgeräte, wir hatten Exportstopps zwischen den Mitgliedstaaten. All das müssen wir ändern. Brüssel entwickelt ein digitales Covid-Zertifikat, um das Reisen zu erleichtern. Ihre bedeutendste Entscheidung im Kampf gegen die Pandemie trifft die EU im Frühsommer 2020. Die eigentlich für Gesundheitspolitik zuständigen Mitgliedstaaten beauftragen die Kommission, in ihrem Namen mit Impfstoffherstellern zu verhandeln. Europas wichtigste Behörde bekommt noch mehr Einfluss. Und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen stellt fest:
Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre.
In der EU geht niemand leer aus. Nach Kommissionsangaben werden über 80% der Erwachsenen geimpft. Bis Ende 2021 unterzeichnet die EU Verträge mit den Herstellern im Wert von 71 Milliarden Euro, durch die sie sich 4,6 Milliarden Impfstoffdosen sichert. Der Europäische Rechnungshof stellt im Nachhinein fest, dass die EU zwar später als Großbritannien und die USA damit beginnt, Vakzine zu beschaffen, trotzdem können die Mitgliedstaaten auf ein abgestimmtes Angebot zugreifen, so das Fazit der Prüfer. Dabei justiert Brüssel ständig nach, um Auffrischungsimpfungen zu beschaffen und auf Virusmutationen zu reagieren. Dafür ist die EU-Gesundheitsbehörde ECDC zuständig, während die Arzneimittelagentur EMA im Schnellverfahren Vakzine zulässt. Der Rechnungshof untersucht nachträglich auch die Arbeit dieser beiden Behörden. Sprecher Matthias Beermann: Auch wenn wir sagen müssen, dass die beiden zuständigen medizinischen EU-Agenturen letztlich recht gut gearbeitet haben, hat die Pandemie leider einige Mängel und Lücken aufgezeigt, die nicht behoben wurden. Als Folge von Corona passt die EU die Mandate beider Einrichtungen an und richtet eine weitere Agentur für die Krisenreaktion bei Notlagen ein, namens HERA. Ein neues Gesetz sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bei Gesundheitsgefahren enger zusammenarbeiten. Die Luxemburger Prüfer und das EU-Parlament mahnen außerdem, sorgsam mit dem 800 Milliarden Euro-Fonds umzugehen, den Europa bereitgestellt hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. Der Rechnungshof sieht ein Problem darin, dass die Mitgliedstaaten darüber wachen, dass die Mittel ordnungsgemäß ausgegeben werden. Auch der zuständige Parlamentsausschuss zeigt sich besorgt, dass die finanziellen Interessen der EU nicht ausreichend geschützt seien. Europa hat also noch längst nicht alle Lehren aus der Corona-Krise gezogen.
Jakob Mayer aus Brüssel am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Freitag.